Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinscher am Mikrofon herzlich willkommen. Wir haben einen Schwerpunkt im Programm zu Antikörperstudien. Die werden ja zurzeit eingesetzt, um zu untersuchen, wie stark das Coronavirus schon in der Bevölkerung verbreitet ist und wann eventuell genug Menschen immun sind, um die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. Außerdem schauen wir auf die besorgniserregenden Brände, die zurzeit in Teilen der Arktis wüten und dort gewaltige Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre befördern. Eine der ersten Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 war, in fast allen Ländern der Welt Schulen und Kitas zu schließen. Und sie wurden auch nur zögerlich wieder geöffnet. Seitdem wird heftig darüber diskutiert, wie sinnvoll diese Schließungen waren und wie stark Kinder das Virus wirklich verbreiten. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse der bisher bundesweit größten Studie an Jugendlichen zu dieser Frage vor. In Dresden und Umgebung waren dafür 2000 Schüler und Lehrer auf Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus untersucht worden. Reinhard Berner ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der TU Dresden und leitet die Studie. Ihn habe ich gefragt, was dabei herausgekommen ist.
Also wir hatten damit gerechnet, dass wir relativ wenig Infektionen oder durchgemachte Infektionen würden nachweisen können. Wir waren dann doch überrascht, dass wir am Ende doch tatsächlich nur bei 12 der untersuchten Blutproben zweifelsfrei Antikörper gegen das Coronavirus nachweisen konnten von insgesamt 2045 untersuchten Blutproben.
Das heißt, es ist aber ein extrem geringer Immunisierungsgrad, oder?
Genau, wir haben das sehr sorgfältig, wenn ich das so sagen darf, gemacht. Das heißt also, wir haben nicht nur einen Antikörpertest gemacht, sondern wenn der positiv war, haben wir das noch mit zwei anderen Antikörpertests bestätigt. Und nur dann, wenn wir uns ganz sicher waren, dass tatsächlich eine Infektion vorgelegen hatte, also wenn zwei dieser Tests mindestens positiv gewesen waren, dann haben wir das positiv gewertet. Und tatsächlich sind überrascht, dass erstens so wenige Kinder und Schüler eine Infektion durchgemacht haben. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass die Population der Schüler und der Lehrer in die Ferien hinein und aus den Ferien herauskommen wird und in den Herbst gehen wird, ohne dass in irgendeiner Form relevante Antikörper nachzuweisen gewesen wären.
Welche anderen Ergebnisse können Sie denn aus Ihren Daten ziehen? Also wie verbreitet sich Covid zum Beispiel in den Familien? Kann man dazu Aussagen treffen?
Wir haben uns Schulen rausgesucht, wo wir wussten, da hat es nachgewiesene Coronavirus-Fälle gegeben. Und an diesen wenigen Fällen können wir sagen, diese Fälle haben nicht dazu geführt, dass sich das Virus in den Schulen ausgebreitet hätte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir untersucht haben, wie viel der untersuchten Menschen sozusagen wussten davon durch eine Abstrichuntersuchung, dass sie schon eine Coronavirus-Infektion durchgemacht haben. Da haben wir einen bestimmten Anteil gefunden und haben auch gefunden, also es waren ja insgesamt nur 12, dass 5 von ihrer Infektion wussten und 7 nicht davon wussten. Das heißt also, die sogenannte Dunkelziffer liegt bei ungefähr 2,4 und das ist auch deutlich weniger als das, was wir eigentlich erwartet oder was man vor Wochen oder Monaten noch erwartet hatte.
Und können Sie Aussagen darüber treffen, ob die Kinder Infektionen, die vielleicht in den Familien da waren, in die Schulen hineingetragen haben und sie sich dort wieder verbreitet haben oder gibt es da keine Aussagen zu?
Also wir haben keine Ausbreitung in den Schulen gehabt, das können wir definitiv sagen. Also es hat nicht mehrere Fälle in Schulen oder in Klassen gegeben. Also das Virus hat sich in den Schulen nicht ausgebreitet. Was wir auch sagen können, wir haben insgesamt, glaube ich, waren es 25 Familien gehabt, wo bekannt war, dass in diesem Haushalt tatsächlich eine Infektion stattgefunden hat, weil eine Infektion mit Abstrich nachgewiesen worden war. Und nur einer dieser 25 Personen oder 24 Personen hatte dann tatsächlich auch Antikörper. Das heißt also, was wir damit auch sagen können, ist, dass zumindest in dieser überschaubaren Gruppe von Haushalten, die wir jetzt hier beobachten konnten, hat es in den Haushalten auch keine ungebremsten Verteilung des Virus gegeben und keine Infektionen.
Sie haben ja gezielt ältere Kinder untersucht und nicht eben die Kleinkinder, nicht die Kindergartenkinder. Warum haben Sie das gemacht?
Also wir untersuchen auch die Kita- und kleinen Kindergartenkinder in einer separaten Studie. Die läuft noch. Das haben wir davon abgetrennt, weil wir bei denen kein Blut abnehmen wollen, sondern wir haben ältere Kinder genommen, die auch eine aktive Entscheidung dazu treffen konnten, dass sie mitmachen wollten und sich Blut abnehmen lassen wollten. Und das Zweite war, dass wir natürlich auch uns eine Gruppe rausgesucht haben, von der wir angenommen haben und sagen wir, die Erfahrungen auch um den 13. März herum und davor, wo die Pandemie ja schon sich ausgebreitet hatte. Und wenn man dann in die Parks und auf die Plätze gegangen ist, hat man schon gesehen, wie viele Jugendliche ganz ungestört von dieser Pandemie sich sozusagen weiter getroffen haben. Wir haben diese Gruppe auch rausgesucht, weil wir eben angenommen haben, die werden sich möglicherweise auch nicht an alle Regeln der Allgemeinverfügungen möglicherweise und nicht an alle Empfehlungen und schon gar nicht vielleicht an die Ratschläge ihrer Eltern zwangsläufig gehalten haben, sodass wir auch wissen wollten, was passiert genau in dieser Gruppe.
Und was ist da passiert?
Naja, wie es ist passiert, das ist offensichtlich zumindest in der Region, wo wir es untersucht haben, also in Sachsen mit relativ niedrigen Infektionszahlen, es zu keiner relevanten Ausbreitung des Virus gekommen ist. Wir haben auch gefragt, diese Schüler, wie viel von euch hatten denn Kontakte außerhalb von Schule und Familie in dieser Zeit? Und das ist dann doch bemerkenswert gewesen, dass 80% der Schüler angegeben haben, dass sie auch außerhalb von Familie und Schule sozusagen, solange die Schulen noch offen waren, ihre Sozialkontakte weiter gepflegt haben.
Welche Schlüsse ziehen Sie denn jetzt aus Ihrer Studie für die Wiedereröffnung der Schulen auch nach den Sommerferien?
Also ich glaube, man muss zur Kenntnis nehmen, das ist jetzt auch nicht überraschend, dass wir mit einer Immunitätslage in den Sommer bzw. in den Herbst hineingehen, wo wir nicht davon ausgehen können, dass irgendeiner der Schüler sozusagen schon eine Infektion durchgemacht hätte und möglicherweise immun wäre. So ist es nicht, sondern die Situation ist im Grunde genau dieselbe wie im März 2020. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir, glaube ich, schon sagen können, dass die Schulen nicht ein Ausbreitungsort sozusagen oder ein Brandbeschleuniger sozusagen wären für die Ausbreitung dieses Virus. Das scheint nicht der Fall zu sein, wobei man ein bisschen einschränken muss natürlich. Wir haben diese Studie auch in einer Region gemacht, wo eben relativ wenig Virus insgesamt zirkuliert hat. Und natürlich gab es dann auch den Lockdown, der das Ganze gebremst hat, sodass man trotzdem sagen kann, in den Schulen, unter den Schülern breitet sich dieses Virus offensichtlich nicht so aus, wie man das befürchtet hat, zu dem Zeitpunkt, als man die Schulschließungen angeordnet hat.
Professor Reinhard Berner war das. Er leitet die Klinik für Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Dresden. Und wir haben es ja gerade eben schon gehört, in dieser Studie sind nur solche Infektionen gewertet worden, die durch mindestens 2 Antikörpertests nachgewiesen worden waren. Denn ein einzelner Antikörpertest ist mit Vorsicht zu genießen. Immer wieder treten dabei falsch positive oder falsch negative Ergebnisse auf. Gleichzeitig sind Studien extrem wichtig, die zeigen, wie viele Menschen schon eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben. In den vergangenen Wochen sind die Ergebnisse aus mehreren solcher sogenannten seroepidemiologischen Studien bekannt geworden. Sie zeigen ganz unterschiedliche, zum Teil sogar widersprüchliche Ergebnisse. Wie diese einzuordnen sind, berichtet Christine Westerhaus.
42% in Ischgl, sogar über 50% in Bergamo. In Regionen, die besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen wurden, belegen auch seroepidemiologische Studien. Ein großer Teil der dortigen Bevölkerung hat die Krankheit bereits durchgemacht. Studien aus anderen Regionen lieferten hingegen enttäuschende Werte. In Stockholm hatten nur knapp 15% der Getesteten Antikörper gegen das Virus. In ganz Spanien, in einer kürzlich erschienenen Studie, sogar nur 5%, obwohl auch dieses Land zu Beginn der Pandemie sehr hohe Infektions- und Todeszahlen hatte. Für Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sind diese unterschiedlichen Ergebnisse dennoch nicht überraschend.
Das ist erstmal gar nicht widersprüchlich, denn in Ischgl und Bergamo, das waren ja wirklich Hochinzidenzsituationen, wo wirklich ungewöhnlich viele Menschen erkrankt sind, auch schwer erkrankt sind und betroffen waren. Und dass man dann dort eine hohe Durchseuchung findet, ist erstmal zu erwarten. Das bedeutet, und das können wir auch unmittelbar nachvollziehen durch unsere Beobachtung, dass die Betroffenheit in der Bevölkerung, also der Anteil der Betroffenen in der Bevölkerung, punktuell unglaublich hoch sein kann, wie bei diesen Hotspots, den sogenannten Hotspots, aber allgemein in der Bevölkerung doch eher gering ist.
Damit sich das Virus in einer Population nicht mehr ausbreiten kann, müssen im Falle von Covid-19 60-70% der Menschen immun gegen das Virus sein, besagen Schätzungen. Erst dann ist eine sogenannte Populationsimmunität erreicht. Zwar haben Forscher berechnet, dass ein solcher Ansteckungsschutz möglicherweise auch schon bei einer Durchseuchungsrate von 40% in der Bevölkerung erreicht ist. Doch die bisherigen Studien zeigen, dass solche Werte bislang nur regional in sogenannten Hotspot-Gebieten erreicht werden.
Das Gesamtbild bis jetzt zeigt, dass vergleichsweise wenig Menschen Antikörper nachweisbar haben, also dass der Anteil der Bevölkerung, bei denen Antikörper nachweisbar sind, eher gering ist, also unter 10% in der Regel. Und der Anteil der Menschen, die schon eine Infektion durchlaufen haben, ist noch vergleichsweise gering. Wir können das im Moment nur anhand der Antikörper messen. die diesbezüglich aber auch nur ein Bild abgeben, also kein hundertprozentig guter Indikator dafür sind, ob oder ob nicht jemand schon eine Infektion durchlaufen hat und vor allen Dingen auch nicht, ob ein Immunschutz vorliegt oder nicht.
Möglicherweise zeichnen Antikörpertests, mit denen Forschende den Grad der Durchseuchung in der Bevölkerung ermitteln, aber nur ein unvollständiges Bild. Denn der Körper kann auf zwei Wegen auf eine Virusinfektion reagieren. Einmal durch die Produktion von Antikörpern, die ja in den seroepidemiologischen Studien gemessen werden. Zum anderen durch eine T-Zell-Antwort, bei der spezialisierte Immunzellen die Viren angreifen. Der Nachweis dieser auch zelluläre Immunantwort genannten Reaktion ist jedoch deutlich komplizierter als bei Antikörpern.
Da liegt unser Problem. Wir können diese zelluläre Immunität noch nicht so in großem Stil, in großer Menge und zuverlässig reproduzierbar messen. Und wir müssen davon ausgehen oder dürfen zum Glück davon ausgehen, dass mehr Leute bereits über Immunschutz verfügen, als dass sie Antikörper haben. Das bedeutet, selbst wenn man Antikörper nicht mehr nachweisbar hat, aber die Infektion durchlaufen hat, dass wir davon ausgehen können, dass ein guter Teil dieser Menschen trotzdem über Schutz verfügen. Nur leider können wir den jetzt nicht gut messen mit dem, was uns im Moment zur Verfügung steht an Messwerten oder an Messverfahren.
Forscher des Karolinska-Instituts in Stockholm haben sich diese Mühe kürzlich dennoch gemacht. In einer kleinen Studie haben sie die Blutproben von 2000 Menschen in Stockholm untersucht und auch nach Hinweisen auf eine T-Zell-Immunität gegen SARS-CoV-2 gefahndet. Dabei haben sie gesehen, dass manche Personen zwar keine Antikörper hatten, aber dennoch eine T-Zell-Immunität aufwiesen. Dies war vor allem bei Menschen der Fall, die nur sehr milde oder kaum nachweisbare Symptome gezeigt hatten. Der tatsächliche Prozentsatz an Personen, die immun gegen SARS-CoV-2 sind, könnte also deutlich höher liegen, als es die letzte Antikörperstudie nahegelegt hat. In den neuesten Messungen hat sich gezeigt, dass in Stockholm und Umgebung ungefähr 15% Antikörper gegen SARS-CoV-2 hatten. Wir sehen aber in unseren Untersuchungen, dass bis zu 30% eine T-Zell-Immunantwort entwickelt haben. Unsere Schätzung ist daher, dass möglicherweise etwa doppelt so viele Personen eine T-Zell-Immunität aufweisen, wie Antikörper haben. Bislang hätten sie jedoch nur 2000 Personen untersucht, gibt Hans-Gustav Junggren zu bedenken. Um quantitative Aussagen darüber zu machen, wie viele Menschen tatsächlich über die Aktivität der T-Zellen einen gewissen Immunschutz haben, braucht es größere Studien. Zudem ist der Artikel bislang nur auf einem Preprint-Server zugänglich, also noch nicht extern begutachtet worden. Dennoch gibt es bereits Unternehmen, die an Nachweisverfahren für die T-Zell-Aktivität gegen SARS-CoV-2 arbeiten. Womöglich zeigen solche Tests, dass manche Länder schon auf einem guten Weg sind, eine Immunität auf Populationsebene zu entwickeln. Deutschland gehört aufgrund der geringen Infektionszahlen vermutlich nicht dazu. Doch einen erneuten Lockdown hält Gerard Krause auch hierzulande für die falsche Strategie, falls im Herbst eine zweite Welle kommen sollte.
Da gibt es ja jetzt schon wieder neue Diskussionen mit neueren Shutdowns und so weiter und so fort, also wo es tatsächlich wieder in Erwägung gezogen wird. Und da weiß ich nicht, ob das unsere globale Gesellschaft so durchhält.
Gerard Krause plädiert stattdessen dafür, Gesundheitsämter besser auszustatten. Denn dann könnten Infektionsketten nachverfolgt und neue Ausbrüche effektiver verhindert werden.
Christine Westerhaus war das über Antikörperstudien und den Umgang mit der Pandemie. Die drängt schon seit Monaten weltweit unzählige andere Themen in den Hintergrund. Im vergangenen Sommer noch haben gewaltige Feuer im Amazonas und der Arktis für Schlagzeilen gesorgt. Die Schlagzeilen fehlen in diesem Jahr. Die Brände in der Arktis sind aber trotzdem da und sie wüten ungewöhnlich heftig. Ich habe Johannes Flemming vom europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus gefragt, wo es im Moment besonders stark brennt.
Ja, wir im Copernicus Atmosphärendienst beobachten, dass seit Juni diesen Jahres verstärkte Feuer in Jakutien und Chukotka, also im Nordosten von Sibirien, auftreten. Die Entwicklung erinnert uns an das, was wir letztes Jahr schon gesehen haben, sehr starke Feuerintensität und viel mehr als in den Jahren zuvor.
Und warum brennt es dort?
Für die Waldbrandgefahr ist natürlich das Wetter der Haupteinflussfaktor. Wir haben da sehr hohe Temperaturen zurzeit im Nordosten von Sibirien. Auch die Bodenfeuchte ist relativ gering, weil auch schon die Monate davor sehr warm und trocken waren.
Was bedeutet das denn für die CO2-Emissionen? Wenn Sie sagen, im Norden Sibiriens, könnte ich mir vorstellen, dort gibt es sehr viele Torfböden.
Ja, wenn der Wald brennt, dann ist es natürlich erstmal könnte das Teil des normalen Ökokreislaufs sein, dass CO2 von der Vegetation in die Atmosphäre geht. Und wenn dann Wald wieder neu entsteht, wird das CO2 absorbiert. Aber, wie Sie schon andeuten, in den Gebieten in Sibirien gibt es nicht nur Wald, der eventuell wieder wachsen kann, sondern da finden wir auch viele Torfböden. Und Torf ist mehr sowas wie eine fossile Brennstoffquelle. Das ist also das CO2, was vor Tausenden von Jahren in der Atmosphäre war und gespeichert war. Und wenn das verbrennt in den Waldbränden, dann führt das zu einem direkten Anstieg des CO2 mit den bekannten Folgen Klimawandel.
Können Sie abschätzen, wie hoch die CO2-Emissionen dort zurzeit sind?
Also aus unseren Daten schlussfolgern wir, dass zurzeit ungefähr 60 Megatonnen CO2, also im Juni genauer gesagt des Jahres 2020, durch diese Brände in Sibirien in die Luft gekommen ist. Und das kann man mit den deutschen Emissionen von 800 Megatonnen in einem ganzen Jahr vergleichen. Also es ist ein sehr starker Beitrag.
Jetzt gibt es in dieser Region, in Sibirien, ja zurzeit auch sehr, sehr starke Temperaturrekorde. Können Sie sagen, wodurch diese Temperaturrekorde verursacht werden?
Ja, der erste Schritt ist natürlich erstmal die Temperatur und das Wetter zu beobachten. Und wie Sie schon andeuten, war es in Sibirien dieses Jahr wirklich sehr warm. In Westsibirien hatten wir einen sehr warmen Winter und Frühling. So normalerweise ist in diesem Gebiet, auch in ganz Sibirien, ist der Schnee bis in den Juni hinein überall präsent. Aber in diesem Jahr ist er schon im Mai und April, also viel früher, abgetaucht. Und zurzeit hat sich die Wetterlage so entwickelt, dass wir ein stabiles Hochdruckgebiet über Nordostsibirien haben, was zu hohen Temperaturen führt und auch zu Windströmungen, die weiter warme Luft aus dem Süden in die Arktis einführen.
Und worauf können Sie diese Temperaturrekorde oder diese Wetterphänomene zurückführen?
Und das Wetter ist natürlich das eine. Und wenn wir uns aber die langfristige Entwicklung anschauen, dann sehen wir, dass die Arktik ganz besonders stark vom Klimawandel betroffen ist. Also hier steigen die Temperaturen ungefähr zweimal so stark an wie im Rest der Erde, was natürlich sehr besorgniserregend ist. Und diese hohen Temperaturen in Westsibirien im Winter und auch jetzt dieses hochsommerliche Wetter mit den hohen Temperaturen in Nordostsibirien sind natürlich Anzeichen dieses Klimawandels in der ganz konkreten Form als Wetter.
Wenn Sie die Situation mit 2019 vergleichen, wo wir auch schon starke Flächenbrände in der Arktis hatten, ist es jetzt schlimmer oder hat es das gleiche Niveau erreicht? Wo stehen wir da?
Ich würde sagen, es ist ungefähr das gleiche Niveau, aber wir befinden uns natürlich noch in der Mitte der Feuersaison. Im letzten Jahr und auch den Jahren zuvor beobachten wir Waldbrände in Sibirien bis in den August hinein. Und da ist natürlich noch etliche Zeit, die vergehen kann. 2019 ist eine Fläche von ungefähr 8 bis 9 Millionen Hektar abgebrannt. Und das kann man vergleichen mit der Fläche des Waldes in Deutschland. Wir haben also 11 Millionen Hektar in Deutschland. Also fast die gesamte Fläche des Waldes ist im letzten Jahr in Sibirien abgebrannt. Und ich denke, dass in diesem Jahr die Entwicklung sehr ähnlich ist. Zurzeit sind die Schätzungen der verbrannten Fläche so in der Größenordnung von 3 bis 4 Millionen Hektar.
Johannes Flemming vom Europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus war das. Die Meldungen aus der Wissenschaft hat heute Michael Stang zusammengestellt.
In Deutschland gibt es weniger Verkehrstote. Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland hat im vergangenen Jahr den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor 60 Jahren erreicht. Wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte, kamen demnach hierzulande 3046 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Ein Rückgang um 7% im Vergleich zum Vorjahr. Der Höchststand aus dem Jahr 1970 lag bei mehr als 21.000 Toten. Katzen sind seit 6.000 Jahren unabhängig. Bislang war unklar, unter welchen Umständen Wildkatzen zu Haustieren wurden. Bekannt war nur, dass die Falbkatze, Felis silvestris lybica, als Urahn aller heutigen Hauskatzen gilt. Ein internationales Forschungsteam hat die Nahrungsgewohnheiten der Vorfahren heutiger Hauskatzen mithilfe stabiler Isotopen untersucht, darunter auch 6.200 Jahre alte Katzenfossilien aus Polen. Demnach waren die ersten aus Europa bekannten Katzen zwar Kulturfolger, machten sich aber nicht von den Menschen abhängig, heißt es im Fachblatt PNAS. Stattdessen ernährten sich die Raubtiere den Analysen zufolge vor 6.200 bis 4.300 Jahren sowohl von Wildtieren als auch von Ratten und Mäusen, die in menschlichen Siedlungen lebten. Ambitionierter Klimaschutz ist sinnvoll und zahlt sich aus. Das ist das Fazit einer Studie im Fachblatt Nature Climate Change. Wie viel Klimaschutz wirtschaftlich betrachtet am sinnvollsten ist, hatte unter anderem William Nordhaus berechnet, der dafür 2018 den Wirtschaftsnobelpreis zugesprochen bekommen hatte. Er kam zu dem Schluss, dass eine globale Erwärmung um 3,5 Grad bis 2100 ein ökonomisch wünschenswertes Ergebnis sei. Jetzt hat ein Team des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung die Computersimulation, auf der dieser Schluss gründete, mit den neuesten Daten und Erkenntnissen aus Klima- und Wirtschaftswissenschaften aktualisiert. Dabei kam heraus, dass die Begrenzung der Erderwärmung auf unter 2 Grad ein wirtschaftlich optimales Gleichgewicht zwischen künftigen Klimaschäden und den heutigen Kosten für den Klimaschutz herstellt. Eine neue solare Flüssigbatterie übertrifft ihre Vorgänger. Weltweit tüfteln Forschende an Lösungen, die eine Stromgewinnung aus Solarenergie und die Stromspeicherung in einer Einheit vereinen. Eine neue Lösung stellt nun ein Team der Universität von Wisconsin in Madison im Fachblatt Nature Materials vor. Dabei handelt es sich um eine Silizium-Perovskit-Solarzelle, die mit einem chemischen Energiespeicher in Form zweier Elektrolytflüssigkeiten kombiniert ist. Erste Tests zeigten, dass die Batterie mit einem Wirkungsgrad von 20% und einer Lebensdauer von rund 500 Zyklen deutlich leistungsfähiger ist als sämtliche Vorgängerversionen. Humane Papillomaviren könnten Prostatakrebs auslösen. Einen derartigen kausalen Zusammenhang stellt eine Studie in der Fachzeitschrift Infectious Agents and Cancer her. Aus dieser Meta-Analyse, für die die Ergebnisse von 26 Studien ausgewertet wurden, geht hervor, dass es vermehrt Infektionen mit dem HP-Virus bei Männern gibt, die an Prostatakrebs erkrankt sind. Des Weiteren ist die Sterblichkeit durch Prostatakrebs in Staaten erhöht, in denen auch die Sterblichkeit durch Gebärmutterhalskrebs hoch ist. Umgekehrt war in den Ländern, in denen die Sterblichkeit durch Gebärmutterhalskrebs niedrig ausfällt, die Sterblichkeit durch Prostatakrebs ebenfalls niedrig. Das internationale Studienteam vermutet, dass eine HPV-Infektion direkt oder indirekt über das Immunsystem die Krebsentstehung initiieren könnte. Eiweiße machen Frösche grün. Bislang war unbekannt, wie Frösche in verschiedenen Farben schillern bzw. sich gut tarnen können, obschon ihre Haut häufig durchsichtig ist und keine Pigmentzellen aufweist. Die Lösung stellt ein internationales Biologieteam in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften vor. Demnach sorgen bestimmte Eiweiße aus der Familie der Serpine für die amphibische Farbenpracht. In Deutschland werden weniger Kinder geboren. Im vergangenen Jahr kamen hierzulande 778.100 Babys zur Welt. Das waren rund 9.400 Kinder weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.
Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
Sternzeit, 14. Juli. Pluto knapp unter Jupiter. Heute vor 5 Jahren ist die NASA-Sonde New Horizons an Pluto vorbeigeflogen. Sie funkte Bilder des Zwergplaneten und seines Mondes Charon zur Erde. Morgen überholt die Erde Pluto auf der Innenbahn. Der Zwergplanet steht an unserem Himmel der Sonne genau gegenüber. Er erreicht seine Opposition, wie Fachleute sagen. Jetzt ist der Abstand am geringsten, wobei das Wort gering hier in die Irre führt. Es sind immer noch fast 5 Milliarden Kilometer von der Erde bis zum Pluto. Das reflektierte Sonnenlicht braucht über 4,5 Stunden für diese Strecke. Pluto ist allerdings so leuchtschwach, dass er erst mit sehr guten Amateurteleskopen aufzuspüren ist. Dafür lässt sich derzeit ganz einfach ausmachen, in welcher Himmelsgegend er steht. Denn der größte Planet im Sonnensystem hilft, die Position des ehemals kleinsten Planeten anzupeilen. Pluto steht nur etwa eine Daumenbreite bei ausgestrecktem Arm links und etwas unterhalb von Jupiter. Der Riesenplanet leuchtet nachts unübersehbar tief am Südhimmel. Ein gutes Stück links ist auch noch Saturn zu sehen. Zwischen den beiden versteckt sich Pluto. Der war nach seiner Entdeckung 1930 der 9. Planet. Diese Klassifizierung stellte sich Ende des letzten Jahrhunderts als Fehler heraus. Seit 2006 gilt er als Zwergplanet. Entdeckt wurde Pluto im Sternbild Zwillinge. In den 90 Jahren seitdem hatte es gerade einmal bis in den Schützen geschafft. Erst in fast 160 Jahren hatte er am Himmel seine erste Runde vollendet.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Die britische Regierung will künftig komplett auf Huawei-Technologie verzichten. Darum kümmern sich die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft um 17.05 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.